nähert man sich einer Person, die um Raum lebt, wenn sie als jemand kommen, der vom Bild lebt?
Es ist eine lange Geschichte. Es ist interessant. In diesem Zusammenhang habe ich mir das noch nicht vorgenommen. Wie kommt man eben daran, dass es, wie soll ich sagen, ein Gefühl vermittelt, dass man nicht ein Eindringling ist? Es hat Jahre gedauert und ich würde sagen, das war, glaube ich, so 1959 ist dieses Bild entstanden. Corbusier hatte ich 1955 das erste Mal in Ronchamp getroffen. 1955, ich hatte gelesen, ein Architekt, Le Corbusier, baut in Ronchamp eine Kirche. Ich kam gerade eigentlich frisch aus der Schule, ein Jahr später, hatte ein Praktikum bei einem Grafiker in Zürich und bin dann dorthin gefahren, das ist gar nicht so weit von Basel, Belfort, und hatte noch diese Kirche, die er gebaut hatte, noch praktisch in der Endphase des Baues fotografiert. Ich habe dann vernommen, dass da eine Einweihung stattfindet, ein paar Monate später, und konnte den Redakteur der Weltwoche dafür interessieren, mit mir dort hinzufahren. Es wurde dann aus dieser Geschichte ein Bild, das dort in der Weltwoche publiziert wurde. Ich fotografierte Corbusier, hatte aber keinen Kontakt zu ihm.
Wie haben Sie den geschaffen?
Das fand dann eben 3 Jahre später statt, in Paris. Ich war inzwischen bei Magnum als Associé gelandet, hatte schon mehrere Publikationen. Und der Redakteur von Magnum verschaffte mir eine Garantie von Paris Match, um über Corbusier eine Geschichte zu machen. Die erwartete natürlich so eine Intimsgeschichte, Corbusier beim Zähneputzen oder beim Morgenturnen. Aber so weit kam es dann natürlich dann noch nicht, denn das war der Anfang meiner Geschichte zu Corbusier. Das hat dann ein Jahr gedauert und langsam ließ er sich irgendwie, und ich möchte jetzt auf das Bild zurückkommen, das in seinem Atelier in einer Art, Klostergang, wo er sein Atelier an der Rue de Sèvres in Paris eingerichtet hatte, ließ er mich sogar bis in sein kleines, ich würde das mit dem Namen vielleicht, Kabäuschen, eine kleine Abschirmung innerhalb dieses langen Klosterganges, der schwarz ausgemalt war, wo er auf der einen Seite den Modulor aufgezogen hat, und er ließ mich da, wie er dann an der Arbeit war, eben ihn fotografieren.
Hat er, wie Sie abgedrückt haben, das überhaupt gemerkt?
Es gibt ja aus dieser Zeit sehr viele, oder schon etwas früher von Robert Doisneau und vielen anderen Fotografien, aber wo er eigentlich immer praktisch in die Kamera schaut oder seine Brille hochzieht. Und ich hatte einen ganz anderen Approach, also ich wollte eigentlich eben die Leute so fotografieren, dass man das Gefühl hatte, ich wäre gar nicht dabei. Und ich würde sagen, das ist mir relativ früh gelungen. Es hat dann aber weitere Jahre noch gedauert, bis er mich wirklich ganz nahe an sich heranließ. Und diese Geschichte kann ich Ihnen vielleicht auf einem anderen Bild, das ich persönlich jetzt Ihnen vorstellen möchte, in seinem Atelier zu Hause bei ihm. Das ist eine interessante Geschichte, denn die hat über eine Stunde gedauert. Das ist in seinem Atelier an der Rue Nangesse-Récolli im 16. Arrondissement in Paris.
Wir sehen hier eine Art Studioraum mit nackten Wänden aus Backstein. Es sind Bilder hier.
Ich würde sagen, nur von Corbusier in dem Fall. Eines Tages sagte mir, venez samedi chez moi. Ich kannte die Wohnung inzwischen, denn ich hatte das schon für Paris Match fotografiert. Venez, je fais la peinture. Und ich kam dann an, 16. Arrondissement, nahm den Lift, läutete an der Tür. Es meldete sich niemand. Ich ging durch die ganze Wohnung und Dann sagte ich, er hat mich doch bestellt, machte die Tür zum Atelier auf und sah ihn ganz hinten in einer karierten Jacke, in Slippers. Und fast entsetzt habe ich die Tür wieder zugemacht. Es war so ungefähr so, wie man als das erste Mal seine Eltern nackt entdeckt. Ich habe dann mir doch wieder ein Herz gefasst, die Tür aufgemacht, etwas laut gerufen, Bonjour Monsieur Le Corbusier. Er hat nicht reagiert. Sie sehen das im Bild, er ist relativ weit weg. Und es hat dann eine Stunde gedauert, dieser Parcours. Von Zeit zu Zeit machte ich irgendwie noch einen Tisch oder so weiter oder hustete, versteckte mich hinter seinen Skulpturen und habe mich so wie in einem Geländelauf langsam an ihn herangepirscht. Wir kamen dann langsam näher und ich war praktisch mit der Kamera auf seinen Händen. Er guckte auf und sagte, ah, vous êtes là, ah, Sie sind da. Und für mich war das das absolute Vertrauen, und wo er mich eigentlich, ich wusste nicht mal, hat er mich gehört oder nicht, aber es fand ich ein großartiges Zeichen, dass er mich in seine Intimität bis ganz an sich heran in einer Art gekleidet, wie ich ihn nie gesehen hatte. Mhm. Denn Corbusier war immer in seinem Hut, mit seiner Brille, die sehr markant war, und in seinem Dreiteileranzug.
Darf ich Ihnen noch eine Frage stellen zu einem anderen, ich würde sagen, intimen Bild? Ja. Es ist, wenn ich das richtig sehe, in seinem Schlafzimmer aufgenommen. Es ist ein Bild, das Sie publiziert haben in einer Reportage des Du. Wir sehen hier Corbusier, wie er in seinem Schlafzimmer steht, und über seinem Schlafzimmerbett hängt ein Bild von André Beauchamp. Corbusier macht eine bestimmte Handbewegung, die offenbar zu einem Missverständnis geführt hat. Können Sie diese Sequenz uns erzählen?
Die ist so lebhaft in meiner Erinnerung, ebenso ausgemalt schwarz wie sein kleines Büro in der Rue de Sèvres. Im Moment errichtete mir eine Lampe, die ebenso schwarz war, auf diesen Bonchamp, um diesen Bonchamp zu beleuchten. Es gibt noch eine kleine Lampe da auf der Seite, Corbusier Längslampe. Wie ich abdrückte, wusste ich ganz genau und sah das. Ich sah eine Art von, eine Anbetung, in Anführungszeichen. Und wusste es, es publizierte dieses Bild. Es gibt einen Brief, den habe ich sogar veröffentlicht. Cher Monsieur Bury, ich habe eigentlich jubiliert, dass er genau das, auf das reagiert hat, was ich eigentlich empfunden habe, wie ich das Bild gemacht habe. Aber es ist ja eigentlich so, man sagt sogar, ja Herr Bury, wann ist ein Bild gut? Es hängt von verschiedenen Faktoren ab und verschiedene Leute finden verschiedene Bilder gut. Für mich war es immer, es braucht eine gewisse Komposition, aber es braucht auch von mir eine Emotion, dass ich etwas ausdrücke. Das ist schön, das ist fürchterlich, das finde ich fantastisch. Und in dem Moment war eben der Ausdruck von mir, den ich in dieser Art übersetzt habe, aber vielleicht etwas, wie soll ich sagen, überzogen, die Bewunderung von Corbusier von diesem Bild von Beauchamp, das er über seinem Bett hängen hatte.
Und jetzt eben das Missverständnis, das er versucht klarzustellen.
Genau. Merci, mon cher Bury. Merci, votre carte avec bronze et chardon japonais. Ich hatte ihm von Japan, wo ich eine Geschichte über Zen-Mönche gemacht habe, eine Postkarte geschickt. Er sagte herzlichen Dank für diese Karte, aber ich muss Ihnen einen Verweis geben. Sie haben ein Bild von Monsieur Le Corbusier, er nannte sich nicht von mir, sondern von Corbusier, publiziert, wo man sagen könnte, ich bete diesen Beauchamp an. Sie hätten sich dieses falsche ce faux témoignage, wie er sagte, ersparen sollen.
Diese Zeugenschaft für dieses Bild, dass er gegebenenfalls religiös sein könnte.
Weniger das eigentlich, also es war eine Interpretation, die einfach durch die Umstände so ausschalten. Also ich war bestimmt ganz nah an der Grenze eines Paparazzo, aber nicht mit dieser wie soll ich sagen, Ambition eigentlich nicht, aber er hatte doch dieses Bild, hatte doch in dem Sinne, wie ich das damals empfunden hatte, interpretiert. Also für mich eigentlich eine Bestätigung, dass man Gefühle in der Fotografie zusammen mit der optischen, visuellen Gestaltung eben das etwas einbringen muss.
Können wir zu ein paar Bildern gehen aus dem Wallfahrtsort in Ronchamp? Ein Architekt ist a priori ein dreidimensionaler Mensch, ein dreidimensionaler Denker. Ja. Hier sehen wir dreidimensionale Bilder aus Fotografie. Wie haben Sie das geschafft, ihn an dem Punkt abzuholen?
Es war meine erste Begegnung, ein großer Schock, aber auch, eigentlich auch wieder für mich eine Bestätigung. Ich habe mich eigentlich ein bisschen durch die Schulen gemogelt, weil ich zeichnen konnte. Ich hatte schon als Kind früh angefangen, an die Wände zu verschmieren. Wo immer ich ein paar Stück Papier fand, habe ich da einen Bleistift oder einen Farbstift angesetzt. Und später habe ich dann gemerkt, wie wir in der Schule draußen oder auch im Raum zeichnen mussten, dass die meisten Mitschüler immer statt mit dem Bleistift mit einem Radiergummi funktionierten. Und ich habe immer dahin geguckt und ich sah einfach die Perspektiven. Das war vielleicht eine Extragabe. Ich sah die drei Dimensionen sofort und konnte mir dann auch mit dieser Fähigkeit bei den Lehrern immer etwas, wie soll ich sagen, Freiraum schaffen. Also ich würde sagen, wie ich dann zu Corbusier kam, der sehr plastisch arbeitete mit diesen Volumen, war das für mich, man könnte fast sagen, ein gefundenes Fressen.
Dürfen wir hier zu einer Tafel gehen, die einen sehr eindrücklichen Text von Ihnen zeigt, den Sie als 23-Jähriger in einer Zeitschrift Kamera publiziert haben oder eben zitiert wurden. Dort steht nämlich heute, da überall in der Welt von morgens bis abends die Verschlüsse der Kameras rasseln, der Filmverbrauch täglich ein Kilometer langer ist, wo die Kontinente bis in alle Winkel und Ecken durchleuchtet, in Magazinen publiziert und in Filmbüchsen und Tonbandstreifen konserviert sind, da stellt sich für uns junge Fotografen erneut die Frage nach unserer Mission. Die ungeheuren sozialen Umschichtungen unseres technischen Zeitalters, die sich auch in der Musik, der Malerei, der Literatur, der Architektur spiegeln, prägen ein neues Gesicht unserer heutigen Menschen. Dem nachzuspüren, davon einige Gedanken und Bilder zu übermitteln, sehe ich als meine Aufgabe. 54 Jahre sind vorbei. Würden Sie diese Aufgabe heute variieren? Würden Sie zu einem anderen Schluss kommen oder hat sich da im Wesentlichen nicht so viel verändert?
Ich muss erst mal sagen, wenn mir das einer gesagt hat, ich finde das ein ziemlich, wie soll man fast sagen, etwas übermütig, groß gedacht, aber könnte das heute noch bestätigen und würde sagen, wenn ich mit jungen Leuten rede, es stimmt genau noch so. Nur, der Filmverbrauch hat sich nun verlagert auf das Digitale. Ich würde sagen, es verlagert sich je länger, je mehr eben auf das, was man zeigen und was man will. Und von dem möchte ich auch heute, wenn ich noch die Beine von damals hätte oder das Herz, würde ich das genauso weiterführen. Ich überlasse jetzt das vielen Jungen, auch bei uns bei der Magnum. Aber im Grunde genommen geht es weiterhin darum, dass einige Leute ihre Nase mit dieser Kamera, mit meinem dritten Auge, wie ich das genannt habe, weiterhin in Dinge stecken, die eigentlich gerade in der Politik oder in der Art, wie heute mit den Menschen umgegangen wird, um eben Bilder zu zeigen, die vielleicht späteren Generationen mal etwas übermitteln können, so wie die Welt damals oder wie ich das damals meinte, aussieht.
Hermann Hesse hat einmal gesagt, als er ein alter Mann war, ich habe jetzt genug Menschen gesehen, ich habe mit genug Menschen geredet, lasst mich allein, ich will jetzt für mich sein. Wann kommt für Sie oder haben Sie je ein solches Gefühl gehabt, dass Sie sagen, Kamera, das war einmal, ich werde nicht mehr fotografieren?
Ich habe sie immer noch dabei. Im Moment liegt sie draußen im Wagen. Aber ich muss nicht mehr so Formel 1 fahren wie damals, denn als Fotograf muss man einfach vor Ort sein. Aber es geht nicht um Ellenbogen. Robert Capa hat damals mal gesagt, ein Bild ist gut, wenn man einfach, wie soll ich sagen, in der nötigen Distanz dabei ist. Und ich meine das nicht mal, dass man ein Teleobjektiv braucht, sondern es braucht eben weiterhin Auge, Hirn, Herz und eben die Beine. Ich würde sagen, solange dass ich noch die Erinnerungen, die Gedanken habe, werde ich mich noch jetzt nachträglich eben auch hinter meine Bilder machen. Es müssen viele entsorgt werden, aber ich möchte, dass noch einige eben im Sinne, wie das jetzt mit wunderbarer Weise mit Le Corbusier hier im Bellerich-Museum hat stattfinden können, dass ich das noch etwas weiterführen kann.
Sie haben sehr viele prominente Menschen fotografiert im Laufe Ihrer langen Karriere. War es besonders schwierig, Corbusier im Vergleich zu anderen Prominenten zu fotografieren?
Er war ein schwieriger Mensch, aber ich fand ihn großartig. Aber es brauchte Geduld, Ausdauer. Und es gab Momente, wo ich sage, eigentlich genügt es jetzt, weil der Unterschied war, ich bin jetzt in seinem Alter, wie er fast verstorben ist, also in den 70ern. Und ich war damals in meinen 20er Jahren, also ein Verhältnis fast von Großvater zum Enkel. Prominente fotografiert. Ich war nicht prominentengeil, wenn man das so vielleicht sagen könnte, aber auch teilweise durch Glück, aber vor allem auch durch Interesse an gewissen Dingen, habe ich mir diese Leute ausgesucht, manchmal natürlich geholfen durch die Möglichkeit, mit einer Zeitschrift oder einem Magazin sich den Leuten zu nähern, aber das hat im Falle von Picasso, hat das für mich 5 Jahre gedauert. Und immer wenn ich ganz nahe dran war, sagte ich mir, es wird schon gehen, denn ich will genau das erfahren. Und da habe ich mir eben ein paar Leute ausgesucht, das tönt jetzt so etwas hochtrabig, aber die mich interessierten persönlich, das war der Maler, das war der Architekt, das war der Musiker, Casals, das war die Sängerin, ich kam an Leute heran, die ich fand, das waren ganz großartige Leute, von denen ich weiter hätte lernen mögen. Und in vielen Fällen haben mich diese Leute in einer Art empfangen, wo ich eigentlich, wie soll ich sagen, mein ganzes Leben davon eben immer wieder zehren konnte.
Ist es für Sie wichtig, dass diese berühmten Menschen ihre Bilder lieben oder nicht?
Es gibt auch da bei Corbusier ein Beispiel. Eines Tages sagt er, vous êtes comme les autres, wir sind wie die anderen. Sie nehmen die Zeit ihres Opfers und nachher sieht man sie nicht. Sie könnten mir ja einige Bilder geben, die könnte ich mein Archiv tun. Das wäre für Ihren Ruhm und nicht für meinen. Er hat immer mit Zucker und Peitsche funktioniert und man musste einfach dann wieder antraben. Und er hat mich dann immer wieder doch ermuntert, sei es durch seine Sekretärin oder selbst mit einer Karte, Amitié Le Corbusier, wieder bei ihm aufzukreuzen. Denn ich bin natürlich dann in späteren Jahren auf der ganzen Welt herumgereist und es war immer wieder ein wunderbares Zusammentreffen. Es gibt noch mehrere Geschichten, aber ich würde sagen, was jetzt eben im Moment auch etwas den Himmel über Zürich vertrübt in Bezug auf Le Corbusier, ist eine Sache, die immer wieder aufgetreten ist, die einen, wie soll ich sagen, fast politischen Hintergrund hat. Ich glaube, der Rassismus latent in uns allen enthalten. Und im Moment gibt es überall Zeichen, die sich jetzt nicht nur auf das Judentum beziehen. Es geht um die Zigeuner, aber es geht manchmal auch um den Nachbarn. Es geht eigentlich um den Menschen, den wir nicht kennen. Das Wunderbare für mich, ein Bauernbub aus Bern, also durch meinen Großvater, ich bin in Zürich aufgewachsen, die Welt zu ergründen, war eigentlich für mich, den anderen Menschen näher zu kommen. Das wollte ich übermitteln. Ich denke, im Fall von Corbusier, den ich erlebt hatte, schon ganz früh von der Schule, ich machte eine Reise nach Südfrankreich und ich kam zufällig an diesem Gebäude in Marseille vorbei, das noch nicht fertiggestellt war und war sofort begeistert. Er hatte den Auftrag nach dem Krieg, diese Unité da zu erstellen. Das war ein Gebäude von 2000 Einheiten. Es wurde damals sogar la Maison du Fada, des Verrückten, genannt, das heute aber auf der obersten Liste steht, renoviert, und Warteliste, wo die Leute sich da einmieten wollen. Ich denke, Corbusier, der auch trotzdem, dass er die Schweiz etwas, nicht gehasst hat, aber die ihm zu eng wurde damals, nach Paris ausgewandert, nach Nordafrika, die Länder durchreist hat, gezeichnet hat überall. Er wollte, was ich auch erleben musste, sein Schweizertum erweitern, ist aber ein Schweizer geblieben und hat mit den Elementen, die wir hier in der Schweiz haben, was die Kleinheit ist, die kleine Beobachtung, das Attentive, das wir dann nirgends in der Welt wieder in diesem Maße finden, aber das wir angewandt haben, eher in seiner Architektur, ich möchte nicht mit ihm vergleichen, aber von diesem Detail aus habe ich eben auch mit in der großen, weiten Welt eben umgehen müssen. Und er hätte eigentlich, jetzt um wieder auf Corbusier zu kommen, hätte sein ganzes Leben lang, hätte er für illustre und reiche Leute Villen bauen können. Aber schon ganz früh kam ihm ein soziales Bewusstsein, dass man ihn nun anklagt, dass er mit Stalin oder Hitler oder Mussolini etwas am Hut hatte. Ich denke, er war eigentlich, so wie ich ihn kannte, politisch fast naiv, aber er dachte, es gäbe da Möglichkeiten eben, wenn man nicht jedem Menschen ein Haus bauen kann, sondern eine soziale Verantwortung übernimmt und das natürlich, was er dann eigentlich auch in Paris versucht hatte, was dann empört zurückgewiesen wurde, ein Quartier abzureißen, dort mal in der Stadt mit Umfeld eine Serie von Häusern zu bauen, wo die Kinder nicht überfahren werden, wo ein Bewusstsein des Ökologischen, obwohl er ein Mensch war, der in den 30er Jahren schon Flugzeuge und Automobile akzeptiert hatte. Ich würde sagen, diese ganze Überspitzung, ihm jetzt einen Rassisten unterzuschieben, kommt immer wieder und ist schon wieder mehrere Male aufgezogen worden. Was er geleistet hat, ist, und ich sage eben, kein Täter. Ich muss Ihnen sagen, ich war um viele Täter herum, die ich dann fotografiert habe oder eigentlich nicht wollte, aber durfte und konnte und habe immer diese Distanz bewahrt, denn ich habe gemerkt, dass man da immer, auch vor allem als Fotograf oder Journalist, hätte vereinnahmt werden wollen. Und ich habe mich von schlimmen Leuten so schnell wie möglich abgesetzt.
Wann wissen Sie von sich selbst, dass ein Bild, was Sie gemacht haben, in Ihrer eigenen Meinung gut ist und gelungen ist?
Ja, man fragt immer, ja, Herr Buri, welches ist Ihr bevorzugtes Bild? Ich würde sagen, jedes Bild hat eine Geschichte. Viele Bilder sind verschwunden. Einige Bilder in diesem Sinne, wie wir das erwähnt haben, was dieser junge Mann da so etwas großmütig da in die Welt gesetzt hat. Wenn einige von diesen Bildern noch diese Ambition von damals beinhalten und das relativ, ich würde sagen, es braucht doch eine gewisse Ausbildung, obwohl heute alle Leute fotografieren, das finde ich wunderbar, aber wenn die das beinhalten, dann würde ich sagen, überleben die das und werden dann auch ein Kriterium zu dem, dass man sagen kann, so hat Buri und so haben die Leute damals gelebt. Als Täter, Chronist, manchmal kann man sich vor wie zwischen Diebstahl und Arrangement, aber mit der Zeit musste man sich seine Moralität erarbeiten.